RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Ich war am Sonntag beim Grab von Margot Friedländer und da fiel mir ein, was Margot Friedländer in den vergangenen Monaten sehr, sehr oft wiederholt hat bei fast jedem Interview, bei fast jedem Gespräch, was sie geführt hat. Sie sagte immer wieder, es fühlt sich gerade so an wie 1933. Der Hass ist wieder da. Seid doch bitte Menschen. Das hat sie so oft wiederholt. Der Hass ist wieder da und diesen Hass bekommen auch die zu spüren, die sich direkt vor Ort engagieren in den Kommunen, die Bürgermeisterinnen, die Pfarrer, die Landräte, alle Engagierten eigentlich, die sich dort beschäftigen. Das Bundeskriminalamt registriert im vergangenen Jahr fast 5000 Straftaten von Beleidigungen, Bedrohungen, Sachbeschädigungen bis hin zu körperlicher Gewalt. Den höchsten Anstieg dieser Straftaten verzeichnet Brandenburg mit über 80% plus. Das sind die Taten, die angezeigt wurden. Alles andere bleibt im Dunkeln. Was macht das mit Amts- und Mandatsträgern auf kommunaler Ebene? Was macht das mit unserer Demokratie? Wie kann man diesem Hass begegnen? Darüber diskutieren wir heute. Im RBB 24 Inforadio Forum in der französischen Friedrichstadtkirche in Berlin in Kooperation mit der Evangelischen Akademie Berlin begrüße ich Sie ganz herzlich und bin sehr dankbar, dass sich Brandenburger und Brandenburgerinnen, Amts- und Mandatsträger bereit erklärt haben, mit uns ihre Erfahrungen mit der Gewalt zu teilen und darüber zu reden und zu diskutieren. Begrüßen möchte ich Maja Wallstein. Sie ist SPD-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Cottbus und Spree-Neiße. Herzlich willkommen.
Hallo.
Willkommen auch Gerald Lehmann, parteiloser Bürgermeister der Stadt Luckau in der Lausitz, wie wir jetzt gehört haben. Herzlich willkommen auch Ihnen.
Hallo in die Runde.
Willkommen an Thielemann Viada, Pfarrer in der evangelischen Gesamtkirchengemeinde Jüterburg Kloster Zinn, so ist der offizielle Titel. Ja? Willkommen.
Guten Abend.
Und Markus Klein, Geschäftsführer von DEMOS, Brandenburgisches Institut für Gemeinwesenberatung, das Hilfe zur Selbsthilfe anbietet gegen Gewalt, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Herzlich willkommen auch Ihnen.
Hallo.
Mein Name ist Sandra Schwarte und wir starten, indem ich Sie bitte, dass Sie uns einen Einblick geben, wie diese Gewalt, dieser Hass zu spüren ist, wie Sie ihn zu spüren bekommen haben. Bürgermeister Lehmann, in Luckau im Landkreis Dahme-Spreewald geboren, kennen also die Menschen dort, ausgebildeter Feuerwehrmann, Familie, seit 2010 hauptamtlicher Bürgermeister der 10.000 Luckauer. Sind es noch 10.000?
9.700.
Okay, und, ja. Aber knapp 10.000. Parteilos, also tief verwurzelt dort, sollte man meinen, damit auch sehr akzeptiert in dem, was sie tun. Sie erhalten trotzdem Drohungen, welcher Art?
Ich fange mal bei der letzten Drohung an. Vor 2 Jahren, ich war kurz auf dem Sprung zum Urlaub, es war ein Sonntagabend gegen 19.30 Uhr, bekam ich eine WhatsApp-Nachricht und da stand drin, und es kommt, wie gesagt, Ausrufezeichen, es wird gestorben, Ausrufezeichen, und du mit 2 großen Buchstaben bist dabei, 2 Ausrufezeichen.
Sie kannten den Absender?
Ich kannte den Absender, wohl bekannt. Ein Handwerksmeister aus dem Nachbardorf, ein Fußballer, der wurde ich, ein taffer Fußballer war aus jungen Jahren, ich kenne ihn auch. Und wir haben ja auch oft zusammengearbeitet. Da war die Wasserpumpe kaputt am Fußballplatz. Bürgermeister, wie können wir das denn organisieren? Kann die Stadt was dazugeben? Mein Herz schlägt also auch für den Sport. Also der Bürgermeister ist ja breit aufgestellt, da kommt Kultur, aber auch für den Sport. Und solche Dinge haben wir gewuppt, will ich das ganz einfach sagen. Und dann kommt so eine Nachricht.
Wie haben Sie reagiert?
Es war kurz vor dem 50. Geburtstag meiner Frau, das war der Urlaub. Und da habe ich überlegt, was sagst du deiner Frau? Hältst du den Mund und wir fahren in Urlaub und du bügelst es weg. Das hat nur 2 oder 3 Minuten gedauert und dann habe ich gesagt, nee, das machst du nicht. Habe mit meiner Frau gesprochen. Ich habe gesagt, ich fahre jetzt nach Lüppen zur Polizeiwache, in Luckau gibt es keine. Ich habe dort angerufen und der Wachhabende dort meinte, Herr Lehmann, wir haben gerade einen Streifenwagen in Luckau, wenn der fertig ist, wo ist Ihre Adresse, wo wohnen Sie, wie ist Ihre Adresse, wir kommen rum. Nach 20 Minuten waren die Kollegen von der Polizei da, ich habe die WhatsApp-Nachricht aufgemacht, konnten alles lesen, was dann kam, Anzeige erstattet und die sind dann direkt von Luckau aus in den Nachbarort gefahren und es ging um eine Gefährderansprache. Der junge Mann hat nicht aufgemacht, das war ja Sonntagabend und am Montagmorgen, gleich in den Morgenstunden war die Polizei wieder da mit einer Gefährderansprache und er meinte wohl, wir kennen uns, er hat es nicht so gemeint. Das war die Entschuldigung von ihm.
Und was hat Ihnen die Polizei erzählt dann?
Ich war ja nicht dabei, was die Polizei ihm erzählt hat, das kann ich nicht sagen, aber dann gab es einen Rückruf von der Polizei, wir haben ihn getroffen und wir haben mit ihm Klartext gesprochen, alles Weitere macht die Staatsanwaltschaft, die Anzeige wird weitergegeben. Mhm. Ja. Anzeige erstattet und irgendwann kam dann von der Staatsanwaltschaft in Cottbus die Einstellung des Verfahrens.
So ist das, ja. Und das war nicht die erste und die einzige Drohung. Maja Waldstein aus Cottbus, gar nicht so weit weg von Luckau. Na, zuwinken kann man sich noch nicht, aber ganz dicht dabei. Sie sind Bundestagsabgeordnete und haben ihr Direktmandat im vergangenen Jahr an die AfD verloren, die wie überall im Bundesland stark zugelegt hat. Bedroht wurden Sie aber bereits. Bei Ihrer ersten Kandidatur zum Bundestag, 2020 war das, als Sie noch nicht mal gewählt waren, das heißt also noch nichts anrichten konnten, was zornig macht, trotzdem gab es eine Drohung.
Ja, ich habe einen Brief bekommen und zwar an drei verschiedene Adressen, einmal an die Geschäftsstelle der SPD, einmal bei meinem Vater und einmal bei mir zu Hause und es war wortgleich, sehr viel. Es begann eigentlich mit den Zeilen, ziehen Sie Ihr Mandat zurück, schützen Sie das Leben Ihrer Kinder. Und dann folgte waren es drei oder vier Seiten, sehr viel Verschwörungsideologie, die darauf schließen lässt, dass da sehr viel Ideologie und auch sehr viel Motivation dahinter ist. Denn es ist ja, wenn man glaubt, dass man in einer Diktatur lebt, dann ist es ja ein gefühlt gerechter Kampf. Wenn man sich dann gegen die sich engagieren, die irgendwie Teil des vermeintlichen Systems sind, vermeintlich wehrt.
Ohne Unterschrift nehme ich mal an.
Besorgte Bürger, doch, ein besorgter Bürger.
Ein besorgter Bürger.
Ja.
Also Ihre Kinder wurden auch direkt bedroht. Was hat das mit Ihnen gemacht?
Ja, das hat, also ich könnte jetzt sagen, natürlich gar nichts, ich bin tough und werde natürlich meinen Weg weitergehen und es lässt mich vollkommen kalt. Ist nicht so. Also ich habe Angst. Ich habe Angst um das Leben meiner Kinder. Ich war vorher auch politisch aktiv und war aber allein und habe immer gedacht, ich bin unsterblich. Aber in dem Moment, wo man Kinder kriegt, merkt man, dass man das überhaupt gar nicht ist. Nun trifft sich, dass mir auch ein bisschen was an meinen Kindern liegt und das macht es dann schwierig. Und ich bin Fußballschiedsrichterin, das heißt, ich bin auch, also ne, für ein bisschen rauen Ton besser gar kein Problem. Aber wenn es um meine Kinder geht, dann macht das schon sehr viel bei mir und sorgt dafür, dass ich dann doch überlege, ob ich weitermache. Und das ist eine Abwägung, da könnte man ja sagen, ja gut, aber wenn du dich jetzt zurückziehst, dann haben die doch gewonnen. Und das ist wahrscheinlich auch so. Nur der Punkt ist, es ist ja eine sehr persönliche Entscheidung. Und wenn man nach einer 80-Stunden-Woche nach Hause kommt und die Kinder schlafen schon, man legt sich in Tränen aufgelöst dazu und denkt sich so, um Gottes Willen, was tue ich euch hier eigentlich an? Werde ich das irgendwann mal bereuen? Denn wenn ihnen irgendwas passiert, das werde ich mein Leben lang, will ich mir immer Vorwürfe machen. Aber trotzdem, diese Entscheidung habe ich jedes Mal getroffen für, ich mache weiter.
Sie haben weitergemacht?
Ich habe weitergemacht.
Sie haben wieder kandidiert.
Genau.
Und sich dann entschieden, statt wegzuschauen, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, fahren jedes Jahr mit dem Bollerwagen kilometerweit zu Fuß durch den Wahlkreis und reden an den Gartenzäunen mit den Menschen. Was schlägt Ihnen da entgegen?
Ja, also ich laufe jedes Jahr mehr als 500 Kilometer zu Fuß durch jeden Ort meines Wahlkreises, also wirklich jeden Ort. Auch wenn da nur zwei Häuser im Dorf stehen, dann war ich auf jeden Fall da. und führe sehr lange Gespräche. Also es kann sein, dass ich in einem Dorf mit einer Person eine Stunde und länger rede. Und es ist tatsächlich so, in meiner ersten Legislatur, da habe ich das ja 4 Jahre hintereinander gemacht und da war ja schon klar, dass 25% die AfD gewählt haben. Auch da habe ich nur mit 2% Abstand vor der AfD den Wahlkreis gewonnen. Und dann ist es nicht so, dass die Leute einem Rosenblüten vor die Füße schmeißen, wenn man da als Sozialdemokratin kommt, sondern da bellen sie einem entgegen. Ich sag's ihnen so, wie es ist. Ich habe das letzte Mal die AfD gewählt. Und ich gehe dann nicht weg. Ich bleibe dann da. Ich höre zu und ich interessiere mich für die Leute. Und ich komme aus meiner Blase. Und ja, die kommen auch aus ihrer Blase. Und es ist nicht so, dass ich den Anspruch habe, dass sie dann nach dem Gespräch sagen, ach so, jetzt fällt es mir wie Schuppen von den Augen ab, heute nur noch SPD. Das ist nicht mein Anspruch. Mein Anspruch ist, dass wir für diesen kurzen Moment eine Beziehung aufbauen und dass wir feststellen, wir sind Menschen. Ein bisschen nach der
Margot Friedländer.
Margot Friedländer, ja.
Gelingt Ihnen das oft genug?
Ich habe festgestellt, egal wie laut, wie aggressiv, wie wutgetrieben ein Gespräch begonnen hat, und das kann ich versichern, ist nicht selten der Fall, in 99,9% aller Fälle endet es freundlich und respektvoll. Und das ist was, was mir Mut macht und vielleicht auch der Grund ist, warum ich nicht aufhöre.
Thielemann Vjada, Sie hatten zum Jahreswechsel jetzt eine Auseinandersetzung mit dem damaligen Bürgermeister von Jüterbog, AfD-Politiker, Arne Rauer heißt der, der jetzt für die AfD im Bundestag sitzt. Sie sprachen damals von Diffamierung. Was ist da passiert?
Es ist ein, es hat schon eine längere Vorgeschichte gehabt. Arne Rauer hat sich irgendwann zu einem Zeitpunkt, den ich nicht so genau festlegen kann, entschieden, neben vielen anderen Feindbildern auch die Kirche als Feindbild zu sehen. Es ist vielleicht in dem Zusammenhang gewesen, als er der AfD näher rückte. Da gibt es ja so gewisse Übereinstimmungen. Und da hat er sich dann insbesondere an einer Ruhestandskollegin und an mir abgearbeitet. Die Kirchengemeinde Jüterbog macht seit vielen, vielen Jahren ganz intensive Bemühungen, Menschen, die ins Land gekommen sind, als Flüchtlinge zu integrieren, zu unterstützen. Da ist die Ruhestandskollegin Frau Falk ganz intensiv dabei und kümmert sich da sehr drum. Es begann so 2015 bei der ersten großen Migrationswelle und setzt sich auch weiter fort. Da hat die Kirchengemeinde mit großer Überzeugung gesagt, auch als Frau Falk in den Ruhestand ging, diesen Dienst soll sie unbedingt weitermachen. Ich unterstütze das so weit, wie das geht, im Rahmen meiner Möglichkeiten als quasi geschäftsführender Pfarrer. So. Und in dieser Abstufung hat Arne Raue das auch betrachtet. Also Frau Falk wurden justiziable Dinge vorgeworfen in einer Neujahrsansprache, die er auf Facebook, auf YouTube veröffentlichte, wo die Leute sich fragen, also wechselweise fragen, entweder welche Droge hatte er denn genommen an diesem Tag oder aber ist denn das alles geplant gewesen?
Was hat er da für Vorwürfe?
Da hat er also Frau Falk vorgeworfen, sie würde fortgesetzt Verbrechen von Migrantinnen und Migranten decken und unterstützend dazu tätig sein, dass Verbrechen geschehen können. Mir hat er nur vorgeworfen, dass ich also meine Arbeit nicht tue und nur hetzen und spalten kann den ganzen Tag als Pfarrer. Das war das, was also in diesem Video neben ganz vielen anderen Dingen dann verbreitet wurde. Ich habe dann, mir wurde das zugespielt und ich habe dann relativ schnell gesagt, also ich selber werde da jetzt nicht irgendwie Schritte einleiten, weil das kann er ja finden, dass ich ein schlechter Pfarrer bin, wenn er das möchte. Ich finde ja auch, oder fand damals, er ist ein schlechter Bürgermeister, jetzt finde ich ja ein schlechter Bundestagsabgeordneter. Es ist ja mein gutes Recht, so wie es seins auch ist. Frau Falk haben wir damals allerdings geraten, dass sie das auch vor Gericht bringen sollte. Das ist geschehen. Und er hat natürlich mit Pauken und Trompeten diesen Verleumdungsprozess verloren. Also er musste das zurücknehmen. Ob er es zurücknimmt, das ist noch nicht so richtig klar.
Ach so. Das ist noch nicht klar. Aber Sie waren dann auch ein Opfer von dieser verbalen Gewalt von ihm, und zwar nicht nur bei diesem Neujahrsvideo, sondern
das, ich finde das schon länger, ja, ja, das setzt sich schon, also beginnend, also letzten Endes ungefähr ein Jahr lang, bis zu seiner Wahl in den Bundestag war ich als der Pfarrer in Jüterbock, also sein Hauptziel. Ich war immer jemand, der also dafür sorgt, dass die Stadt gespalten wird. Ich war immer jemand, der dafür sorgt, dass die wahren Demokraten nichts mehr zu sagen haben. Ich war immer jemand, der dafür sorgt, dass natürlich also diese böse Kirche weiterhin ihre Pfründe verteidigen kann. Also alle diese klassischen Dinge.
Und hatten Sie das Gefühl oder haben Sie das Gefühl, dass diese Haltung auch Unterstützung fand in Jüterbock?
Natürlich, also Jüterbock ist eine im Kern bürgerliche Stadt immer gewesen, und das war sicherlich auch der Grund, warum Anne Raue gewählt worden ist damals. Also der Vorgänger war von der FDP, ging dann in Ruhestand, und dann stand zur Stichwahl eine Kandidatin von der Linkspartei und Arne Raue, der relativ unbekannt in Jüterbock war. Und dann hat, und das ist auch in der Kirchengemeinde bis heute ein großes Thema, dann hat auch aus der Kirchengemeinde gab es dann Stimmen, die gesagt haben, na, die Linksparteifrau kann man nicht wählen, die hat bestimmt was mit der Stasi zu tun gehabt. Da haben viele jetzt Abbitte geleistet inzwischen und haben gesagt, hätten wir das mal damals nicht gesagt. Und so wurde er dann gewählt. Und diese Polarisierung, die damals schon begann, die ist inzwischen auf einem Höhepunkt. Also Jüterbock ist tatsächlich inzwischen in zwei Lager zerfallen, so würde ich das sagen. Und es wird, dadurch, dass er jetzt weg ist, wird gerade versucht, das zu kitten. Inwieweit das funktioniert, das ist noch nicht so richtig raus.
Welches Lager hat die Mehrheit?
Es ist schwer zu sagen. Also wir haben bei der Wiederwahl von Arne Raue als Kirchengemeinde das Gefühl gehabt, es gibt eine Wechselstimmung in der Stadt. Aber da waren wir so ein bisschen auf der Insel der Glückseligen unterwegs. Und Arne Raue ist dann mit über 60% im ersten Wahlgang durchmarschiert, wiedergewählt worden. Und das war schon zu einem Zeitpunkt, wo er all diese Dinge nach 2015 ja schon gesagt hatte. Also mancher erinnert sich, dass er sagte, naja, die Flüchtlinge sind ja alle ansteckend, die sind ja alle gefährlich und es gab einen Brandanschlag und all diese Dinge, das hat Arne Raue alles durchaus begleitet auf seine Art und Weise, und trotzdem wurde er wiedergewählt. Also politisch hat wahrscheinlich die Mehrheit im Moment das Arne Raue-Lager.
Markus Klein, Ihnen werden solche Erfahrungen hoffentlich erzählt, als jemanden, der dann auch Hilfe anbietet, Hilfe zur Selbsthilfe. Diese Erfahrung von Gewalt, die jetzt hier erzählt wurden, ist das Spektrum, in dem wir uns bewegen, oder gibt es da noch mehr?
Na, wir haben ja hier Leute sitzen, oder die Beispiele, die wir gerade gehört haben, sind ja, würde ich mal sagen, also ich würde sie mal als positive Beispiele oder als mutmachende Beispiele oder auch als mutige Akteure sehen. Also das Beispiel von Maya Wahlstein ist ja sehr deutlich gewesen, wie nah, wie persönlich und wie gefährlich das auch sein kann, und diese Entscheidung, die man immer wieder treffen muss, ob man dieses Risiko auch eingeht und ob man das macht und ob man sich das antut. Wir haben aber auch zunehmend mit Leuten zu tun, die Entscheidung in eine andere Richtung treffen. Die sagen, ich mache jetzt schon so viele Jahre Kommunalpolitik, habe mich immer wieder eingesetzt für meinen Ort und es ist mir wichtig, auch was zu bewegen. Aber die Veränderung in der Art und Weise der Kommunikation ist so gravierend und ist so persönlich, dass ich jetzt sagen muss, ich mache das nicht mehr. Und das sind keine Einzelfälle, das sehen wir immer wieder. Und das stimmt uns natürlich mit Sorge, wenn quasi engagierte Leute fortwegbrechen, weil Kommunalpolitik ist quasi sozusagen, da beginnt Politik, das ist auch die Ebene, wo Menschen Politik und auch Demokratie erfahren. Nämlich da, wo sie leben. Also diese Entwicklungen betrachten wir mit Sorge, und es ist nicht so, dass wir das Gefühl haben, wir haben so eine Spitze erreicht und jetzt geht es wieder runter, sondern wir sind an einem hohen Plateau, und ich befürchte sogar, dass da noch ein Anstieg zu beobachten sein wird.
Welche Art ist die Gewalt und wie wird sie kommuniziert? Sind das die sozialen Medien, über die sie verbreitet wird? Wenn wir von verbaler Gewalt mal sprechen, werden bestimmte Foren benutzt, bestimmte Drohungen, sind Morddrohungen an der Tagesordnung? Also wie sieht das aus?
Also das Spektrum ist da sehr breit. Auch die Wahl der Form ist auch sehr unterschiedlich. Also soziale Medien spielen natürlich eine sehr große Rolle. Aber je, sagen wir mal, ländlicher, desto persönlicher wird das auch. Also das ganze Spektrum spielt dann eine Rolle. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass irgendwas sozusagen so besonders hervorsticht, aber die sozialen Medien an sich sind Treiber. Auch der Umgang mit den sozialen Medien, auch die Wirkmechanismen durch diese Frau Wahlstein hat ja vorhin gesagt, irgendwie ich komme mal raus aus der Blase. Also diese sozialen Medien bilden ja diese Blasen, diese Selbstbestätigung, die sozusagen permanent passiert. Das sind natürlich Treiber in diesen gesellschaftlichen Prozessen, wo wir auch als Gesellschaft noch nicht richtig einen Umgang damit gefunden haben, wie wir damit klarkommen oder wie wir auch mit diesen unglaublich vielen Informationen, die verfügbar sind, wie wir die selbst sortieren können.
Wenn wir jetzt mal von den justiziablen Straftaten reden, die beim Bundeskriminalamt gesammelt werden. Das Bundeskriminalamt sagt auch, dass 86% dieser Straftaten gegen Amts- und Mandatsträger, dass da gewisse Täter nach sonstiger Zuordnung, so nennt man das im Amtsdeutsch, zuzuordnen sind. Das heißt, das sind Corona-Leugner, Querdenker, Verschwörungsideologen, Reichsbürger, Selbstverwalter. Sind das die Täter?
Ich glaube, dass wir in den letzten Jahren verschiedene Phasen hatten, die sozusagen diese Entwicklung beschleunigt haben. Also die Situation, die wir 2014, 2016 hatten, als wir viele Menschen, die auf der Flucht waren, hier unterbringen mussten, die haben an der Stelle sozusagen etwas beschleunigt. Wir hatten die Corona-Krise, die auch nochmal da ein unglaublicher Katalysator war, das Ganze irgendwie anzutreiben. Also ich glaube, es sind diese Krisen, die da eine Rolle spielen, wo die Leute sich, wo sie irgendwie auf der Suche sind, das zu verstehen, sich irgendwelche Lösungen zu suchen. Und was wir nicht vergessen dürfen, was immer wieder anklang, ist, dass wir nicht nur diese gesellschaftlichen Prozesse haben, sondern wir haben auch Akteure, die versuchen, aus diesen Verunsicherungen und aus diesen Entwicklungen Profit zu schlagen und die genau das nutzen, indem sie die Unsicherheiten nehmen, einfache Antworten anbieten, die eine hohe Attraktivität haben, auch eine Attraktivität dahingehend, dass sie nämlich selbst sozusagen frei von Verantwortung gesprochen werden, weil erklärt wird, sie selbst ist alles in Ordnung und alles richtig, das Problem liegt nämlich woanders, das Problem ist der Staat, das Problem sind Altparteien, sind was auch immer, da sozusagen dann angeführt wird irgendwie und das hat eine unglaublich entlastende Funktion. Mhm. Und diese Akteure sozusagen, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, haben auch ein großes Interesse daran, nach Carl Schmitt sozusagen ein Freund-Feind-Denken zu etablieren und klar und immer wieder klar zu machen, wer ist der Feind. Und die AfD beispielsweise schließt ja immer alle Parteien zusammen. Das ist ja nicht sozusagen, dass sie die CDU, die SPD, die FDP, die Linke einzeln attackieren, sondern es ist ein grundsätzliches Zusammenschließen, irgendwie, das ist der Feind und wir sind die Freunde und versuchen daraus Kapital zu schlagen.
Wie gering ist die Hemmschwelle, in echter Gewalt, also auch körperliche Angriffe zu tätigen? Wir sehen im Moment in Berlin einen Prozess gegen vier Jugendliche aus Sachsen-Anhalt, die zwei SPD-Politiker niedergeknüppelt haben, muss man ja wohl sagen, im vergangenen Jahr. Erst gestern wurde eine Terrorzelle, so nannten sie das selber, das sind die letzte Verteidigungswelle, nannte man sich das auch unter anderem in Altdöbern in Brandenburg, ausgehoben. Jugendliche, darunter 14-Jährige, unglaublich. Diese Radikalisierung ist schon da und sie sind auch gewaltbereit. Also was sinkt die Schwelle, Gewalt auch anzuwenden?
Ja, und ich glaube, das ist Teil eines gesellschaftlichen Prozesses. Ich glaube, da können wir jetzt wieder an Margot Friedländer anschließen, die sozusagen, also wo es, also wir sehen diese permanente Feindmarkierung, die gleichzeitige Veränderung in der Kommunikation grundsätzlich, die viel aggressiver geworden ist. Also die und auch nicht nur sozusagen in Brandenburg, wenn wir sehen, wie auf großer politischer Bühne im Weißen Haus mit bestimmten Personen umgegangen wird, das würde man auf dem Schulhof Bullying nennen, Das hat ja eine Vorbildwirkung auf andere. Also wir sind da grundsätzlich gerade in einem gesellschaftlichen Prozess, wo wir wirklich aufpassen müssen, sozusagen in welche Richtung das geht. Und es notwendig wird, da andere Impulse zu setzen. Margot Friedländer, Hannah Arendt ist auch etwas, wo man gut quasi ansetzen kann, wenn man dem politischen Verständnis von Carl Schmitt was entgegensetzen will, die nämlich das ganz anders interpretiert, sagt, Politik ist das, wenn Menschen in ihrer Verschiedenartigkeit und Unterschiedlichkeit zusammenkommen, dann entsteht Politik. Und das ist ein ganz anderes Verständnis davon, was Schmitt sagt, sondern wir müssen Freund, Feind unterscheiden und dann wissen wir, wen wir attackieren und wer mit uns verbündet ist.
Wir haben Ihre Schilderung gehört, Ihre beeindruckenden Schilderungen über Gewalt, die Sie erfahren haben. Was macht das nun mit Ihrem Engagement? Jeder dritte Bürgermeister überlegt, Markus Klein hat es vorhin schon erwähnt, sein Amt niederzulegen. Haben Sie, Gerhard Lehmann, nie ans Aufhören gedacht?
Nicht einen Tag. Nicht einen Tag, weil ich fest davon überzeugt bin, dass nicht die Mehrheit der Luckauerinnen und Luckauer so tickt. Wir haben in Luckau ganz, ganz tolle Arbeit geleistet, viel Solidarität gezeigt. Ich nehme nur mal das Jahr 2015, auch wir Luckauer standen vor der Aufgabe, wie gehen wir mit dem Flüchtlingsstrom in Luckau um. Wir haben dann auf dem Marktplatz das Forum Mensch Luckau gegründet, daraus ist ein Verein entstanden, Mensch Luckau. Wir haben wirklich auch in der Situation, als der Ukraine-Krieg, dieser Überfall, als der da losging, wir haben so viel Spenden gesammelt, da ist ein Hilfskonvoi in unsere Partnerstadt in die Republik Moldau gefahren.
Also es gibt immer noch eine Mehrheit, sagen Sie, in Luckau, die demokratisch verwurzelt ist und wo Sie überzeugt sind, dass die dem Hass begegnen und Sie auch unterstützen?
Mich auch unterstützen. Also nach diesem Post, ich habe das öffentlich gemacht und ich sage ganz ehrlich, man muss auch Hass ein Gesicht geben. Man muss auch den Leuten sagen, er war das oder sie war es. Wenn wir als Bürgermeister es hinnehmen oder als wer auch immer, wer beleidigt wird, wer angegriffen wird, wer mit solchen Gewalttaten zu tun hat, wir müssen als Gesellschaft auch diesen Leuten klar sagen, früher gab es das schwarze Brett. Ja, da wurden so, oder Pranger. Aber das muss man einfach auch mal sagen. Ne, dann sind so, aus ermittlungstaktischen Gründen darf nichts gesagt werden. Und dann sind wir wieder so weit, was macht die Staatsanwaltschaft raus? In meinem Fall ist am Ende dann das Verfahren beendet worden. Ne? Und da fragst du dich natürlich, du hast eine Anzeige erstattet. Kommt jetzt vielleicht noch irgendwas wegen Verleumdung, wegen übler Nachrede oder solche Dinge. Ne? Da ist man natürlich auch im Zwiespalt drin. Aber klar ist es, man muss auch Ross und Reiter nennen. Und dass am Stammtisch auch gesagt wird, oder wenn man sich mit Leuten auf dem Fußballplatz oder sonst wo auch trifft, jawohl, ich bin beleidigt worden, ne? Und es war der es gemacht hat.
Maja Wallstein, Sie haben schon geschildert, dass Sie mit Ihrer Bollerwagentour, dass Sie ein Grund ist, dass Sie dort weitermachen, weil Sie immer das Gefühl haben, dass mit Menschen reden etwas bringt. Ans Aufhören haben Sie nie gedacht.
Doch, ich habe ans Aufhören gedacht. Ich habe mich zum Beispiel gefragt, ob ich nochmal antrete, jetzt zur Bundestagswahl. Allerdings habe ich mich am Ende dafür entschieden, weil ich natürlich das auch nicht kampflos aufgeben möchte. Und natürlich gehört zu dieser einen persönlichen Abwägung, was mache ich mit meinem Leben? Und ich müsste nicht Bundestagsabgeordnete sein. Das klingt jetzt vielleicht arrogant, aber ich bin gut ausgebildet und auch gewisserweise selbstbewusst und ich könnte auch was anderes machen. Ich bin nur davon ausgegangen ich will halt für meine Heimat jetzt mitgestalten, auch für meine Kinder, weil ich natürlich möchte, dass die auch möglichst in der Niederlausitz bleiben, weil mir eben auch ein bisschen was an dieser Region liegt, sehr viel sogar. Und auch ich will auch zurückgeben, weil ich von den Generationen vor mir einfach auch massiv profitiert habe. So. Und jetzt möchte ich es gern zurückgeben. Ich möchte das aber auch nicht für immer machen und ich habe jetzt gedacht, das ist ein guter Zeitpunkt. Und dann kommt eben sowas und ich habe überlegt, ob das Richtige für mich ist, weil es, wie gesagt, mein persönliches Leben betrifft. Aber in der Abwägung war natürlich auch die Frage, wenn du dich jetzt zurückziehst und es den anderen noch viel einfacher machst, dann kommen deine Kinder irgendwann in einer Situation, wo es noch einen Rechtsstaat gibt und wo es noch Leute gibt, die eben aufstehen und wo die Mehrheit auch in Cottbus und Spreneiße demokratisch wählt. Wenn ich es jetzt sein lasse, dann haben meine Kinder irgendwann gar keine Möglichkeit mehr, weil die in einem anderen System leben und das war dann vielleicht auch ausschlaggebend, ja.
Das ist der Grund für Ihre Resilienz oder woher nehmen Sie die?
Ja, das ist, glaube ich, sind viele Aspekte. Einer ist das bestimmt, also diese Verantwortung auch für die Zukunft, dass man es auch richtig machen will und auch natürlich auch für die Kinder. Aber es ist natürlich auch, dass ich Schiedsrichterei hilft auch, da hat man ein gewisses Selbstbewusstsein, da muss man auch gegen Widerstände, da klatschen auch nicht alle, wenn du eine Entscheidung triffst und da kannst du auch davon ausgehen, dass du gegen Widerstände für Gerechtigkeit eintreten musst und da hört man dann nach dem Spiel, ne, wenn du dich dann mit den Jungs und Männern nochmal hinsetzt und ein Bierchen trinkst, da hört man das dann auch alles sehr ungefiltert, auf dem Platz deutlich lauter und weniger diplomatisch als dann beim Bierchen, aber man merkt eben auch, am Ende sind wir alles Menschen und das ist, glaube ich, der Schlüssel. Also wir haben alle mindestens einen kleinsten gemeinsamen Nenner. Ich kenne sie hier nicht alle, die sie hier sitzen, aber ich wette mit ihnen, wir haben alle einen kleinsten gemeinsamen Nenner und der ist, wir wollen alle, dass es uns und unseren Lieben gut geht. Und wenn das beim Gegenüber ankommt, der eigentlich so eine gefühlte Glastür zumacht, weil er eigentlich gar nicht wissen will, was du zu sagen hast oder weil er sowieso schon vorgemerkt hat, ah, das ist bestimmt nur wieder Altparteienquatsch oder linksgrün versiffter Quatsch oder so. Aber in dem Moment, wo die feststellen, darüber reden wir jetzt gerade gar nicht, sondern wir reden jetzt darüber, dass wir eben einen kleinsten gemeinsamen Nenner haben, dass dann öffnet sich das. Also ich könnte auch Beispiele bringen.
Wir reden gleich darüber, über das, was es bringt und was es hilft. Ich möchte noch Thielemann Viada fragen, was hat diese Erfahrung, also Arne Raue, der AfD-Bürgermeister ist jetzt ja im Bundestag und weit weg von Jüterbog zumindest, häufig, aber was hat diese Erfahrung mit Ihnen gemacht?
Also es gab ja jetzt neulich in Jüterbog wieder einen Berliner AfD-Parteitag, die hat Arne Raue da noch einsortiert und Arne Raue selber hat, und das war so ein Moment, wo ich überlegt habe, ob ich ihn jetzt anzeigen will, am Rande dieses AfD-Parteitages auf Facebook, YouTube, TikTok ein Video hochgeladen, in dem er die Gegendemonstranten filmte und sagte, merkt euch die Gesichter. Das war für mich ein Aufruf zur Gewalt. Das war sehr deutlich, wenn wir dann mal dran sind, wir wissen ja, an wen wir uns wenden müssen. Und darum war es mir wichtig, solange wie das irgendwie ging, auch immer wieder den Jüterbockerinnen und Jüterbockern zu sagen, es ist nicht das Einzige, sondern es gibt eben auch die andere Meinung. Und die andere Meinung ist, wir reden von Gemeinsinn, wir reden davon, dass wir miteinander sein wollen. Aber natürlich macht das was mit mir. Also diese Ansage, die er mir da machte, bist ein schlechter Pfarrer, klar beschäftigt die einen. Und das war dann für mich die Frage. Und meine Sorge ist natürlich auch, also wie lange kann man das machen? Wird man dann irgendwann nicht vielleicht wirklich ein schlechter Pfarrer, weil man nur noch politisch aktiv ist und das Eigentliche aus dem Auge verliert? Das ist eine Frage, die mich schon sehr beschäftigt. Also werde ich am Ende dadurch, dass ich versuche, kein schlechter Pfarrer zu sein, erst recht dann doch einer, weil eigentlich meine Aufgabe vielleicht eine andere ist.
Sie haben ja auch Konsequenzen gezogen aus der Situation.
Ich bin gerade dabei, Konsequenzen zu ziehen. Genau. Ja. Naja, es gab einen für mich wichtigen Punkt und der hat was mit Gewalt ja auch zu tun. Ich habe in einem Interview, als ich gefragt wurde, gibt es für Sie einen Punkt, wo das enden würde, mal gesagt, wenn es Gewaltdrohungen gegen meine Familie gibt. Und das ist dann erfolgt. Es gab also eine Gewaltdrohung auf dem Anrufbeantworter in unserem Gemeindebüro. Und da ging es darum, na, wenn ihr die Messerstecher und Vergewaltiger hier alle ins Land holen wollt, dann können wir ja mal kommen und eure Töchter vergewaltigen. Nun ist in Jüterbog bekannt, dass ich Töchter habe und das war für mich ein Punkt, da kam es mir zu nahe. Und dann habe ich eben, wie Frau Waldstein auch sagte, die Frage stellt man sich, ich kann das für mich selber verantworten, aber kann ich das für meine Kinder verantworten, kann ich das für meine Familie verantworten und eben diese Frage, will ich denn nur noch der politische Pfarrer sein? Und darum ist dann der Schluss, dass ich jetzt gesagt habe, es ist jetzt vielleicht ein guter Moment, wo Arne Raue nicht mehr in Jüterbog ist, zu sagen, dann muss es nochmal einen neuen Weg geben und der wird jetzt gegangen. Das heißt, ich werde Jüterbog verlassen im Herbst und eine andere Pfarrstelle habe ich mir schon gesucht. Und das hat tatsächlich damit zu tun, ja.
Ja, es hat sich etwas verändert, das kann man so sagen. Im Verlaufe der Jahre, es gab ja die Fluchtbewegung 2015, da gab es schon viel Gewalt. Es gab dann die Bauernproteste jetzt jüngst, da brach sich das dann nochmal Gewalt. Da wurden irgendwelche Galgen aufgehängt, an denen Politiker hingen. Krasse Bilder, Gerhard Lehmann, die Sie auch gesehen haben. Was hat sich von 2014 kam die AfD das erste Mal in den Landtag. Was hat sich seit 2015 bis heute verändert? Warum ist der Hass größer geworden?
Das ist A, auch Meinungsmanipulation, ganz bewusst.
Von wem?
Wenn ich mir nur mal die sozialen Medien angucke, da sind auch politische Parteien und an der Spitze ist es die AfD. Die muss man auch mal benennen. Es sind nicht alles Nazis, die da drin sind. Aber die AfD trennt sich nicht ganz klar von den Nazis. Ja, und da muss man ganz klar auch sagen, wer auch immer dann das Kreuz macht, er muss auch wissen, dass er die Leute, die völkisch, die mit einer Basisdemokratie nichts zu tun haben, dass er die am Ende auch mit dem Kreuz unterstützen.
Aber wenn Sie das jetzt in Luckau sagen, sind dann immer noch alle Ihrer Meinung oder gibt es da dann mittlerweile schärferen Protest?
Ich habe das sogar öffentlich geäußert, dass ich sage, dass es da eine gewisse Steig, dass da Leute, die ins Kreuz machen, da auch sich zum Steigbügelhalter machen. Ja? Und da gibt es sicherlich einige Leute und die haben dann auch gesagt, ach so, ich bin ein Steigbügelhalter. Da fehlt es am Grundverständnis. Wir haben ja schon das Thema gehabt, wir sind Menschen. Und wenn wir uns tatsächlich als Mensch, so wie wir sind, tatsächlich auch begegnen und jeder ist jemand, jeder hat eine Würde, jeder ist Mensch. Und wenn wir uns so begegnen in der Diskussion,
aber ich wollte nochmal darauf hin, was sich denn verändert hat in den vergangenen Jahren, weil wir konstatieren ja, dass es schlimmer geworden ist, viel schlimmer geworden ist, Markus Klein. Was ist aus Ihrer Sicht der Grund? Warum hat es sich so radikalisiert? Warum ist das mittlerweile so normal, dass man populistisch agiert und mit Hass und Hetze reagiert?
Also über einen Punkt haben wir, der ist ja sozusagen immer wieder aufgetaucht, wir haben einen Akteur mit der AfD, der in den letzten Jahren immer stärker geworden ist und der entsprechend immer wahrnehmbarer geworden ist und der das immer besser vorantreiben kann. Also das ist, das ist auf jeden Fall ein Grund, warum sich das jetzt in den letzten Jahren so verschärft hat. Wir haben auch schon angemerkt, dass wir verschiedene Krisen hatten, die auch sozusagen dazu beigetragen haben und was auch, und ich greife das auch nur nochmal auf, was schon angesprochen worden ist, was wir sozusagen zunehmend verlieren, sind Orte, an denen wir uns als Menschen begegnen können. Also so soziale Orte, Maja Wahlstein hat vorhin beschrieben, wie sie sozusagen ins Gespräch kommt mit den Leuten, sobald es möglich wird, sozusagen einen Raum zu schaffen, wo es jetzt nicht nur kurz einen Schlag auf Tausch geht, wo es darum geht, eine Positionierung zu erfahren und zu wissen, wo steht derjenige oder diejenige, sondern mit der Person in einer Beziehung, im Gespräch, dann begegnet man sich. Und diese Orte werden immer weniger durch technische Entwicklungen, durch soziale Medien, durch Professionalisierung in unserer Gesellschaft. Und das sind Punkte, die wichtig sind, die wir glaube ich, im Kopf haben müssen. Und Sie haben ja auch beschrieben, dass Sie auch vor Ort, Herr Lehmann, versuchen, so Orte zu schaffen, wo Leute zusammenkommen, wo sie miteinander sprechen können und um so eine Gemeinschaftserfahrung zu haben. Das sind auf jeden Fall Punkte, die da eine zentrale Rolle spielen.
Maja Wallstein, die AfD, also ein Treiber, laut Markus Klein, von diesem Hass. Sie sitzen nun im Bundestag für die SPD. Wie erleben Sie das? Ist es alleine die AfD, die diese Sprache spricht? Oder gibt es da auch bei den anderen Parteien ein Versagen, was das Aufkeimen von Hass angeht?
Eigentlich müssen wir uns das alle zu jedem Zeitpunkt immer fragen. Also ist noch genügend Anstand im Raum? Ne, das müssen wir uns alle fragen, denn wir alle sind nicht davor gefeit, gerade in emotionalen Debatten, in emotionalen Situationen, das kennt man auch aus der Familie und das muss man immer dafür sorgen, dass immer noch genügend Anstand im Raum ist. Nur die AfD funktioniert anders, also Sie haben das am Eingangs ja auch hervorragend beschrieben, Sie sagen, die anderen wollen das so und so lösen, aber die einzige Antwort ist, wir müssen uns gegen irgendeinen Feind verschwören. Und im Parlament erleben wir das hautnah. Wir erleben es hautnah, das höhnisches Lachen. Da sitzen sie wieder, ja? Da sitzt die extreme Rechte. Wir haben das ja als Deutsche auch gar nicht exklusiv. Die extreme Rechte hat eine Strategie, die sie europaweit anwendet, auch über den Atlantik hinweg, indem sie, wie soll ich das diplomatisch formulieren, wie mit Annalena Baerbock oder Robert Habeck umgegangen wird, was ich dann auf den Dörfern höre. Ne, das sind eher verletzende Begrifflichkeiten für Menschen. Also wir reden von Diffamierung für Menschen. Denen wird sozusagen ein kleiner Teil ihrer Würde genommen durch Begrifflichkeiten. Und ich höre das in einem Dorf, also ich höre es erst im Parlament, dann sehe ich es bei YouTube und dann höre ich das in dem einen Dorf und im nächsten Dorf und dann merke ich selbst, dass ich im ersten Dorf halte ich noch gegen und sage, na Moment, bis hierhin und nicht weiter. Also ich bei aller Empathie, ein bisschen Haltung zeigen ist schon wichtig. Und im nächsten Dorf denke ich, alles klar, das haben wir jetzt. Das ist jetzt wieder der Begriff, den sie jetzt immer wieder prägen. Und da halte ich auch gegen. Und im nächsten Dorf erwarte ich schon, dass es kommt und muss mich schon sehr zusammenreißen, dass ich noch dagegen halte, weil es schon so meine Erwartungshaltung. Und das ist vielleicht die Antwort auf Ihre Frage. Wir stumpfen ab. Wir stumpfen ab mit gewissen Begrifflichkeiten, mit Begriffen, die wir jetzt, das darf man jetzt sagen, weil das hat ja jetzt, hat das vielleicht auch einer von einer anderen Partei übernommen. Und das darf nicht passieren. Also wir dürfen nicht alle diesen Diskurs übernehmen, weil wir ihn dann salonfähig machen, weil wir dann der extremen Rechten in dem Fall in die Karten spielen. Worte werden Taten. Also wenn im Parlament einer sagt, man darf in diesem Land nichts mehr sagen, wir leben in einer Diktatur, ich sagte das bereits, dann denken wir, ist ja Quatsch, du darfst ja hier alles erzählen. Aber irgendwo sagt einer, ja, das ist ja doof und wird wütend. Aber dann gibt es eben genau die Leute, die sagen, na, wenn ich in einer Diktatur lebe, dann bin ich die weiße Rose und das ist ein gerechter Kampf. Und dann werden eben Leute, Ehrenamtliche, die Plakate hängen, zusammengeschlagen. Dann werden Abgeordnete, die mit ihren Kindern unterwegs sind, bedroht. Und dann wird eben Walter Lübcke erschossen. Und das ist, aus Worten werden Taten.
Walter Lübcke, 2019 war das, gilt vielen als Zäsur. Auch in Maßnahmen dagegen, gegen Hass und Hetze, auch gegen diese ungezügelte Gewalt. Seither wurden einige Beratungsangebote, Anlaufstellen geschaffen, stark im Amt, nenne ich mal, starke Stelle mit Beratungsangeboten. Hilft das?
Ich würde sagen, ich glaube schon, dass es hilft. Ich glaube, dass es, das sind ja viele Punkte sozusagen oder Stellschrauben, an denen dort gedreht wird. Das eine ist die Vernetzung, das andere ist, dass man zum Beispiel bei der starken Stelle eine Anlaufstelle hat, bundesweit, die einen dann aber vermittelt für die Akteure vor Ort, was sehr, sehr gut ist, aber natürlich auch präventive Maßnahmen. Es ist, man unterschätzt das ja manchmal, aber auch die Motivation so von wegen doch das. Also oftmals hat man ja so, ich bin ja auch Stadtverordnete und dann denkt man sich so, was bringt das? Ganz oft sagen mir das Kollegen auch, ah, was bringt das, wenn ich das jetzt ansehe? Das wird ja nichts draus, passiert ja eh nichts, die Staatsanwaltschaft, Herr Lehmann hat es gesagt, wird es einstellen und so. Aber es bringt eigentlich immer was, weil einerseits ist es, und sei es nur für die Statistik, die eben dafür sorgt, dass man wieder darüber gesprochen hat und dass man eben auch die Stellen, die beraten und die unterstützen, dass man denen ja auch eine Existenzberechtigung anerkennt, was leider der Fall ist. Und deshalb dürfen wir da auch wirklich nicht einsparen. Wir dürfen da wirklich nicht weniger machen.
Tilemann Viada, was hilft aus Ihrer Sicht gegen diese Hass und Hetze, gegen diese Stimmung? Wie kann man da wieder zu gesellschaftlichem nach Respekt und Wertschätzung kommen?
Es hilft vor allen Dingen, selber wertschätzend zu sein. Es hilft, Gespräche zu suchen. Das bleibt schwierig und wird zunehmend schwieriger. Ich habe, als ich nach Jüterbog kam, in einem ersten Gespräch, na, es ist eine Kleinstadt und der Pfarrer kennt den Bürgermeister und so ist das, habe ich dann bei Arne Raue damals im Büro gesessen. Und wir haben uns damals geeinigt, wir wollen uns regelmäßig treffen. Wir waren uns einig, wir sind politisch unterschiedlicher Meinung, aber man spricht miteinander. Das ging 3-4 Jahre ganz gut. Und dann brach das ab. Und ich habe oft gesagt, ich würde gerne diskutieren, ich würde gerne reden, ich würde gerne streiten. Es geht tatsächlich darum, seinen eigenen Standpunkt darzustellen, das aber wertschätzend zu tun und das andere zu hören. Das merke ich bei Kirche und vielleicht sind wir darum an vielen Stellen schon noch eine Insel der Glückseligen. Ich mache mir nicht vor, dass wir nicht auch 30% AfD-Wähler in der Kirche haben. Da wäre ich ja blauäugig. Aber diese 30% AfD-Wähler, die wissen, hoffe ich, dass sie im Gespräch miteinander sein können. Und das ist was, was mir wichtig ist und warum ich glaube, dass, was wir auch gerade gehört haben. Also man öffnet Räume und in diesen Räumen wird gesprochen. Das ist, glaube ich, der einzige Weg, wie wir noch miteinander umgehen.
Markus Klein, gibt es ein Patentrezept, einen Weg raus aus dieser Hass und Hetze?
Ich hätte gern eins, habe aber leider auch keins. Wir haben auch ein Problem in der Auseinandersetzung oder im Kampf gegen Rechtsextremismus oder gegen die AfD als gesichert rechtsextreme Partei, weil diese Unterscheidung zwischen Freund und Feind ein ganz wichtiger Teil ihrer Strategie ist. Und wir natürlich als Demokraten und als Verfechter unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung und so weiter natürlich jederzeit bereit sind, den Kampf anzunehmen. Aber sobald wir diesen Kampf annehmen, laufen wir Gefahr, dass wir genau diese Freund-Feind-Modell auch bedienen und da auch reingehen. Das ist keine Rede davon, das nicht zu tun. Wir müssen. Also wir müssen an verschiedenen Stellen natürlich sehr deutlich machen, dass da eine Grenze überschritten ist und dass wir uns da sozusagen ganz klar positionieren. Aber an manchen Stellen vielleicht nicht. Was glaube ich wichtig ist in der Auseinandersetzung, vielleicht ein Stück weit Gelassenheit hinzukriegen im Sinne von, die Demokratie wird nicht am Gartenzaun gewonnen oder verloren, so, aber sie ist wichtig zu führen und dann im Sinne, so wie Maya Wahlstein das beschrieben hat, bei ihrer Tour, wie sie die Gespräche geführt hat, eine Gelassenheit in die Gespräche reinzugehen und mit einer Gelassenheit und einer Kühle drauf zu gucken, wie ist der richtige Weg? Ist es eine Positionierung, sich klar einzusetzen, oder ist es eher der Versuch, sich mit jemandem auseinanderzusetzen? Aber für einen Dialog, auch nochmal ein Achtungszeichen, braucht es zwei Seiten. Wenn die andere Seite sozusagen nicht bereit ist für den Dialog, dann kann ich mich noch so auf den Weg machen, irgendwie, das wird nicht zielführend sein.
Es ist wie 1933, der Hass ist wieder da. Ich erinnere nochmal an Margot Friedländer. Geben Sie uns doch zum Schluss eine Perspektive auf die demokratische Entwicklung in unserem Land. Wie zuversichtlich sind Sie, dass es eine demokratische Mehrheit bleibt und der Hass wieder abebnet? Gerhard Lehmann.
Ich bin davon überzeugt, je mehr Menschen sich also auch diesem Thema zuwenden, je offener wir mit diesem Thema auch umgehen, umso mehr Leute fühlen sich eingeladen, auch darüber nachzudenken, über das eigene Verhalten. Und wir als Politiker, wir sind ja auch Vorbilder im gewissen Sinne. Wenn wir tatsächlich auch im Wahlkampf, in der Auseinandersetzung einfach verbal abrüsten, wenn wir uns in dieser Phase tatsächlich auch zwar als Streithähne begegnen, aber immer noch würdevoll und mit Achtung in den Streit begeben, dann haben wir zumindest für die Demokratie eine gute Arbeit geleistet. Ich bin davon überzeugt, Demokratie braucht links und rechts Reibeflächen, damit sie sich in der Mitte entwickeln kann. Mhm. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir demokratisch eine Zukunft haben.
Thielemann Viada, was macht Sie zuversichtlich?
Ich war in der vergangenen Woche in Kreisau, heutiges Polen. Da haben sich Menschen in der Nazizeit getroffen, der Kreisauer Kreis. Die haben darüber nachgedacht, wie man nach der zu erwartenden Niederlage, die sie nicht in irgendeiner Weise mit Gewalt herbeiführen wollten, sie haben gesagt, es geht darum, was kommt danach, wie man danach wieder miteinander Politik machen und ein Land aufbauen kann. Und das hat mich sehr beschäftigt und beschäftigt mich auch nach wie vor. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Margot Friedländer sagt, es fühlt sich an wie 1933. Es fühlt sich für mich auch so an und dann wird irgendwann auch ein 1945 kommen, wo man wieder neu anfangen kann und anfangen muss. Und das beschäftigt mich sehr. Und die Kreisauer haben gesagt, Grundlage ist oder wird sein, das in den Kommunen zu tun, dass man das im Kleinen anfängt. Also die Demokratie wird zwar nicht am Gartenzaun gewonnen und gerettet, aber sie muss am Gartenzaun geführt werden. Und wenn man da mit dem Bollerwagen durch die Orte zieht, dann ist das wahrscheinlich nicht der falscheste Weg, weil man dann ins Gespräch kommt.
Und das macht
mir Mut, dass Leute das noch tun.
Genau, und das macht, glaube ich, auch Ihnen Mut, ja? Das schafft Ihnen Zuversicht.
Ja, mir machten Begegnungen wie die mit dem älteren Herrn, der mein Wahlkreis liegt in der Nähe der polnischen Grenze. Und die Begegnung mit ihm war sehr bemerkenswert. Ich kam dahin, er fragte, was ich will, was ich hier so mache, und ich sagte, ich bin Ihre Bundestagsabgeordnete und mich interessiert, was sind hier die Themen. Ja, die klauen, die Ausländer, die kommen hierher, die klauen immer alles, und er erzählte mir dann, der Nachbar hat schon eine Maschine verloren und der, und er selber hätte auch eine Schwalbe in seiner Garage und die schützt er, wie er will, aber wenn die wollen, dann holen die sich das Ding. Und wir sprachen dann sehr lange. Ich habe viele Fragen zu seiner Vita auch gestellt. Und dann kam raus, er hat sich mir geöffnet, und dann kam raus, dass diese Schwalbe, die er da hat, die Schwalbe ist, mit der seine Frau jeden Tag zur Arbeit gefahren ist, und die Frau ist gestorben. Und dass diese Schwalbe ihm verloren gehen könnte, ist natürlich, da hat sich natürlich das Gespräch auch sehr verändert. Und am Ende des Gesprächs, bei dem ich sehr viel gelernt habe, wurde ihm bewusst, es sind nicht die Ausländer das Problem, sondern die Kriminellen, und das ist ein Unterschied. Und ich habe ihn nach Berlin eingeladen und ich glaube, wir sind im guten Kontakt.
Vielen Dank Ihnen, dass Sie Ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben und erzählt haben. Das war das RBB 24 Inforadio Forum. In Kooperation mit der Evangelischen Akademie Berlin bedanke ich mich sehr für die Diskussion an Maja Wallstein, SPD-Bundestagsabgeordnete für Cottbus und Spree-Neiße, Thielemann Viada, Pfarrer in Jüterbog, noch muss man jetzt sagen, Markus Klein von Demos im Brandenburgischen Institut für Gemeinwesenberatung und an Gerald Lehmann, dem Bürgermeister von Luckau. Mein Name ist Sandra Schwarte. Vielen Dank fürs Zuhören.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.